Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einem Ausflug in die Wälder Norwegens. Dort spielt nämlich der erste Roman des bildenden Künstlers Lars Elling. Die Prinzen vom Birkensee, eine bildreiche Familiengeschichte, die er auch beim norwegischen Auftritt bei der Leipziger Buchmesse vorstellen wird. Und gleich ist er eben auch hier bei uns damit zu Gast. Riesige Wälder in der norwegischen Nordmarka, ein Brüderpaar und ein dunkles Familiengeheimnis. Davon erzählt der norwegische Künstler und Autor Lars Elling in seinem Roman Die Prinzen vom Birkensee. Es ist sein erster Roman, Lars Elling hat aber bereits Bilderbücher und das preisgekrönte Kinderbuch Rot-Blau und ein bisschen Gelb veröffentlicht. Norwegen ist ja in diesem Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse. Viele Autorinnen und Autoren stellen ihre Bücher vor und sind schon vorher auf Lesereise und auch Lars Elling war schon in Berlin mit seinem Buch und hat uns hier im Sender besucht. Herzlich willkommen, Lars Elling. Schön, dass Sie hier sind.
Thank you.
Sie sind ja ein erfolgreicher bildender Künstler. Das sieht man auch an Ihrem Roman, denn auf dem Umschlag, da ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde von Ihnen zu sehen. Zwei Jungen, die im Wasser stehen und die sich nach etwas bücken in diesem Wasser. Was hat dieses Bild mit dem Buch zu tun? Sind das die Prinzen vom Birkensee?
Well, not at all, actually. This painting is much, much older than the...
Nein, überhaupt nicht, weil dieses Bild ist viel, viel älter als mein Buch und ich interessiere mich aber immer ein bisschen doch schon noch für dieselben Dinge und zwar vor allen Dingen für Jungs so im Alter von 10 bis 12. Ich finde, das ist eine sehr interessante Zeitspanne und erinnere mich auch noch ganz gut daran.
Und diese beiden Jungs im Roman, die leben Anfang des 20. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg. Es sind Brüder, es gibt auch noch einen dritten Bruder und natürlich die Eltern. Was ist das für eine Familie, in der Kinder wochenlang allein in den Wald geschickt werden?
Ja, heutzutage klingt das exzentrisch. Also das ist ja schon fast grenzwertig zu kriminell. Aber auch wenn das heute uns so seltsam erscheint, Norwegen war ein sehr, sehr armes Land und hatte keine eigenen Naturschätze. Und in einem so armen Land wie Norwegen, das jahrhundertelang von seinen Nachbarn Dänemark oder Schweden kolonisiert worden ist, war das durchaus nicht unüblich. Zum Beispiel mein Großvater und sein jüngerer Bruder sind eben in jungen Jahren so weggeschickt worden. Und ich selber bin im Haus meines Großvaters aufgewachsen, habe 12 Jahre lang mit ihm gelebt. In diesen 12 Jahren ist er an den verschiedensten Krankheiten, an denen er laborierte, fast immer gestorben. Und er wohnte in der 8a, sein jüngerer Bruder in der 8b. Getrennt war dieses eine Grundstück, was geteilt wurde, nur durch einen Zaun. Und die beiden haben wirklich 12 Jahre lang nicht miteinander geredet. Also das basiert auf einer wahren Geschichte, nämlich auf einer wahren Familiengeschichte.
And so the book explores what this is.
War das auch so eine Art Ausgangsfrage für Sie? Was muss eigentlich geschehen, damit zwei Menschen, die sich mal so nah waren, einander meiden müssen, nicht mehr miteinander sprechen? Also wollten Sie diesen Schmerz, der da drin liegt, irgendwie erforschen?
I would imagine if you were in their situation,
ja, man würde sich vorstellen, dass wenn ein Altersunterschied bei Geschwistern nur so aus 3-4 Jahren besteht und wenn die beiden wirklich sehr abhängig voneinander waren, dass das ein Band schafft, was man nicht mehr zerstören kann. Aber ja, wie konnten sie dann zu Feinden werden? Also es war einfach so, sie haben sich nie wieder vertragen, ihr Leben lang nicht. Mein Vater hat es immer wieder versucht, er hat versucht zu vermitteln, aber sie haben das nie wirklich gelöst, dieses Problem, was sie da miteinander hatten. Sie sind separat voneinander gestorben, ohne jemals wieder miteinander zu kommunizieren. Und ich habe das, als ich aufwuchs, als etwas aufgefasst, was einfach eine Tatsache war. Ich habe das nie in Frage gestellt. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, es gab einen Apfelbaum und der Stamm des Apfelbaums wuchs auf dem Grundstück 8b von meinem Großonkel. Die Äpfel wiederum fielen auf unsere Seite des Grundstücks, auf die 8a. Aber weil das ja die Äpfel von der anderen Seite waren, wurden die nicht aufgesammelt, die wurden auch nicht gegessen. Das waren verdorbene Früchte. Also bestand unsere Aufgabe darin, dass meine Familie versuchte, diese Äpfel wieder zurückzuschieben. Weil aber diese Äpfel ja sozusagen kontaminiert waren und schon auf unserer Seite gelandet waren, wurden sie auf der anderen Seite nicht mehr angerührt, sodass so eine Art Apfelbrei-Apfelmus entstand. Und der ganze September ging darum, sich immer diesen Apfel Äpfelbrei hin und her zu schieben. Wir haben es immer den Krieg der Äpfel genannt.
And we called it the War of the Apples. And it happened every year. And we never questioned why it was like that.
Und diesen Krieg der Äpfel, Lars Elling, den beschreiben Sie eigentlich genauso im Roman auch ganz toll, wie Sie es jetzt eben erzählt haben. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es hat viel mit Ihrem Leben zu tun, mit Ihren Großeltern, mit dem, was Sie als Kind erlebt haben. Trotzdem ist dieser Roman ja gar nicht so wie Autofiktion aus Norwegen sonst oder Wirklichkeitsdichtung oder Wirklichkeitsliteratur nennt man das ja bei Ihnen in Norwegen. Das wollten Sie auch nicht so erzählen, oder?
Absolutely. I didn't want to do that. And so the things that are true in my story, I mean, that's just by accident.
Das wollte ich ganz gewiss nicht. Und die Dinge, die stimmen in diesem Buch, die habe ich einfach nur benutzt, weil sie gut für die Geschichte waren. Aber ich hätte auch ganz zufällig andere Sachen auswählen können. Ich hätte keine Sekunde gezögert, mir da auch andere Sachen auszudenken. Also es gibt Teile in der Geschichte, wo das gut gepasst hat. Einiges, wie gesagt, ist faktisch. Anderes wären dann Lügen und einfach auch nur Poesie, Dichtung. Ich habe mich einfach so ein bisschen leiten lassen und hatte mir noch nicht so richtig vorgenommen, eine so lineare Geschichte, sondern ließ mich dann auch so ein bisschen treiben. Da war eben nicht so eine Ursprungsidee, wie das unbedingt weitergeht. Und was mich an meinem Großvater interessierte, das habe ich benutzt. Die Geschichte des Großvaters war wie so ein Vehikel, sozusagen, um eine Geschichte voranzutreiben. Es hätte auch eine ganz andere Geschichte sein können.
It could have been one of many things that happened to be this.
Was ja sehr stark ist an Ihrem Roman, sind diese tollen Naturbeschreibungen, wenn diese Jungs da im Wald sind und angeln und man spürt das richtig. Ist Ihnen das sehr nah und vertraut? Sind Sie auch so gerne in der Natur?
Yeah, I know all those things. So that's actually from my own experience, basically.
Ich kann all diese Dinge, die die Jungs da in dem Buch machen. Also das sind Sachen, die ich selber auch gelernt habe. Und das ist mir alles nicht fremd, nur dass ich es wirklich freiwillig gemacht habe. Ich bin nicht rausgeworfen worden und musste dann im Wald sein, sondern ich habe mich freiwillig in den Wald begeben und habe da Nächte verbracht unter freiem Himmel. Sowohl im Sommer wie auch im Winter. Und ich brauchte keine Recherche. Wenn Sie so wollen, ist in diesem Buch keine Recherche, sondern das basiert wirklich an Dinge, an die ich mich noch erinnern kann und die ich bis heute auch noch machen kann. Ich hatte ein Dogma beim Schreiben, und zwar wollte ich alles, über was ich schreibe, mir auch vorstellen können. Sonst hätte ich nicht darüber geschrieben. Also mein inneres Auge musste das sehen. Ich musste sozusagen die Augen geschlossen halten und Dinge sehen, und dann konnte ich auch darüber schreiben. Also deswegen ist das eben auch so visuell geworden in der Bildsprache, weil ich eben auch ein sehr visueller Künstler bin.
I only pieces of writing that I took seriously and that ended up in the book are the ones that I could actually, you know, behind closed eyelids I could actually picture.
Lars Elling ist heute unser Gast in der Lesart. Er ist bildender Künstler. Seine Gemälde hängen in großen Museen, nicht nur in Oslo. Und wir sprechen heute über seinen ersten Roman, Die Prinzen vom Birkensee. Herr Elling, wir haben schon über einige Figuren gesprochen. Den Großvater, der seine Geschichte seinem Enkel Philipp erzählt. Dieser Philipp, der ist 19 Jahre alt und zeichnet gern und viel. Und er denkt auch dauernd über das Verhältnis von Sprache und Bild nach. Wie viel steckt denn von Ihnen selbst in dieser Figur? Wie nah ist Ihnen Philipp?
Oh, he's very close to me. I think Philipp and his sister are two different characters in my life.
Ja, der Philipp ist mir schon sehr nah. Nicht nur der Philipp, sondern auch seine Schwester Trudit. Trudit, sie ist sehr ironisch, sie ist sehr selbstsicher. Und Philipp ist eher jemand, der sehr zweifelt, der noch ein Suchender ist. Der weiß, dass er Künstler werden möchte, aber er weiß noch nicht genau, über was er eigentlich Kunst machen möchte. Also ich habe beide Seiten eben in mir.
And I think his big problem is, he wants to become an artist, but he doesn't feel that he has a thing.
Und ja, es geht eben auch um diese Frage bei Philipp, der wirklich Kunst machen möchte, aber das Gefühl hat, er hat noch nichts zu sagen, er hat noch nichts in sich. Und er weiß wohl, was dieser physische Prozess ist, aber er sucht noch nach einer Geschichte, nach einem Thema. Und dann kommt der Großvater ins Spiel. Und dieser Großvater, dem hört er eben zu. Er hört seine Geschichten zu. Und dieser Großvater ist immer so feindlich, so unwirsch. Und plötzlich merkt er, dass das vielleicht ein Material für ihn sein könnte. Und wenn der Alte redet, hört der Junge zu. Und im Herz der Geschichte oder im Herz des Buches steht eben die Frage, kannst du ein Künstler sein, indem du die Geschichte von anderen erzählst, oder brauchst du eigene Geschichten, um Künstler zu sein?
And also there's a question, of course, can you really become an artist with someone else's stories, or do you need to find your own?
Also ist das auch ein bisschen ein Porträt des Künstlers als junger Mann, diese Erzählung?
Yeah, of course, it is. Yeah, definitely.
Ja, das ist es, auf jeden Fall.
Aber haben Sie denn tatsächlich in dem Alter schon über so grundlegende Fragen von Kunst und Gestaltung und Ausdrucksweise nachgedacht?
Ja, in der Beziehung war ich wohl ziemlich frühreif. Bei uns in der Familie gab es eigentlich keinen künstlerischen Hintergrund. Mein Vater stammte eigentlich aus einer Arbeiterfamilie. Er war der Erste, der dann auch wirklich eine Form von Bildung hatte, die er dann auch auf mich übertragen hat. Meine Mutter stammte eher aus bäuerlichem Hause und keiner in der Familie hat wirklich gelesen, keiner hat gemalt, wir hatten kaum Schallplatten. Und bei mir war es dann einfach so, ich hatte immer so eine künstlerische Neigung. Und da müssen meine Gene wohl eine Rolle spielen, die vielleicht jahrhundertelang zurückliegen. Aber ich hatte immer diesen Wunsch, in der Richtung irgendwie etwas zu machen. Und ich habe immer versucht, so viel Wissen wie möglich anzuhäufen, schon wie ich sehr, sehr jung war. Und deswegen erkenne ich mich sehr in Philipp, nicht nur in dem jungen Philipp, sondern ich bin bis heute eigentlich so geblieben.
I mean, he's similar to me now also. I recognize him.
Aber diese Ausdrucksform, diese Sprache, nach der Philipp in dem Buch noch sucht, die haben Sie ja inzwischen gefunden. Sie sind ein erfolgreicher bildender Künstler. Was hat Sie dann daran gereizt, einen Roman zu schreiben?
I had no inclination to write a novel at all. I've never even thought about it. I've never wanted to be a writer.
Ich hatte niemals eine Neigung dazu gehabt, ein Buch zu schreiben. Ich habe darüber auch niemals nachgedacht. Das ist wirklich nur durch die Pandemie entstanden, als die gesamte Welt plötzlich stillstand und ich keine Ausstellung mehr haben konnte.
This coincided with my father's death and the portrait that I painted of him on his death was supposed to be part of this show. The show never happened.
Dann kam hinzu, dass mein Vater gestorben war. Ich hatte ein Bild von ihm auf dem Totenbett gemalt, was Teil einer Ausstellung werden sollte, die erstmal um 5 Monate verschoben wurde. Dann fand sie eine Woche lang statt. Dann wurde diese Ausstellung wieder geschlossen. Und mir wurde plötzlich klar, ich hatte immer gedacht, ich bin so genügsam, dass mir meine eigene Kunst ausreicht. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich das Echo brauche, dass ich Leute brauche, die sich diese Kunst anschauen. Und dann war ich künstlerisch irgendwie wie verstopft.
Artistically constipated in just a few weeks. So I've been working a bit with music and musicians and I've had a band going for several years, but we couldn't meet.
Ich habe eine Weile versucht, Musik zu machen, weil ich auch eine Band hatte, aber wir durften ja auch nicht auftreten. Und dann habe ich mir Computerprogramme geholt, habe zu Hause Musik gemacht, aber das habe ich dann auch ganz schnell wieder sein gelassen. Und dann plötzlich habe ich mir gesagt, gut, dann versuche ich etwas zu schreiben. Ich kaufte mir einen neuen Computer, der nicht internettauglich war, saß jeden Tag von 9 Uhr früh bis 13 Uhr am Computer und musste irgendetwas schreiben, konnte nicht in meine E-Mails, hatte auch das Dogma, dass ich nichts male, sondern entweder ich schreibe etwas oder wenn mir nichts einfällt, schreibe ich vielleicht eben auch nichts. Und so ist das eben entstanden, dass ich dann angefangen habe, dieses Buch zu schreiben.
And I could write or I could not write, but I wasn't able to, I shouldn't draw and I shouldn't paint or I shouldn't so I mean boredom of course that creates something.
Und wie erleben Sie das jetzt? Gibt es irgendwelche Analogien zwischen dem Schreiben und der Malerei? Vielleicht so technisch oder ästhetisch? Gibt es da irgendwas, wo das für Sie ja in irgendeinem Zusammenhang stand?
Yeah, completely. Yes, to the point that I think it's a question of sort of cross-pollination.
Ja, da gibt es große Gemeinsamkeiten und mein Ziel ist es auch so ein bisschen diese beiden Genres oder Kunstgattungen in irgendeiner Weise ja zusammenzuführen. Also einerseits noch visuell zu arbeiten, wenn es Dinge sind, die sich für das Visuelle eignen, aber eben auch andere Dinge vielleicht nach wie vor aufzuschreiben. Und Hermann Hesses Buch Das Glasperlenspiel ist da durchaus ein Vorbild, der ja auch versucht hat, verschiedene Disziplinen zusammenzufügen. Also das ist eine Richtung, in die ich zurzeit sehr stark gehe.
Together. So great similarities.
Lars Elling, wir haben ja mit dem Umschlag angefangen, da ist ein Gemälde von Ihnen drauf und am Ende des Buchs ist eine Fotografie von einem Stein oder ist es dieses ja außerirdische Fundstück, was auch im Roman vorkommt? Besitzen Sie das?
I have the stone.
Ich besitze diesen Stein und ich kann Ihnen versichern, er ist sehr, sehr schwer. Man könnte ihn als Waffe benutzen und er wird gewiss auch immer als Waffe eingesetzt werden.
Aber Sie werden das hoffentlich nicht tun. Jetzt sind Sie unterwegs mit diesem Roman und werden auch im Rahmen der Leipziger Buchmesse damit auftreten. Wie erleben Sie so den Literaturbetrieb? Ist das anders als im Kunstbereich?
Oh yes, it's very different from the art circus and it's much nicer actually.
Ich empfinde es als etwas sehr, sehr Angenehmes. Es unterscheidet sich sehr, sehr stark von dem, was mir sonst als bildender Künstler, diese Art von Zirkus, die ich von daher kenne. Und ich finde einfach, die Autoren sind viel netter, die Verleger sind viel freundlicher. Ja, und Bücher sind billig. Man kann selber entscheiden, in wie viel Stückzahlen man ein Buch veröffentlichen möchte. Insofern ist es etwas sehr Demokratisches. Während Kunst etwas sehr, sehr Teures ist, etwas sehr, sehr Exklusives. Und von daher finde ich es jetzt sehr angenehmer, etwas anderes zu erfahren, weil eben, ja, alle sind so voller Begeisterung, wenn es um Bücher geht, weil man merkt, alle, die in diesem Literaturbetrieb an ihm teilnehmen, sind eben auch Leser. Und das ist sehr angenehm.
So, which is, I mean, it sounds obvious, but it's not.
Lars Elling, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being here.
Thank you so much for having me.
Vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann und der Roman Die Prinzen vom Birkensee, den hat Frank Zuber aus dem Norwegischen übersetzt. Er ist bei Penguin erschienen und kostet 24 Euro. In einem Buch versinken und ganz für sich zu sein, es gibt doch kaum etwas Besseres. Außer vielleicht mit anderen zusammen zu lesen, denn Lesen kann auch eine ziemlich gesellige Sache sein, wie die vielen Buch- und Leseclubs zeigen, die es gibt und die auch dank BookTok unter jungen Leuten inzwischen so richtig angesagt sind. Wie das gemeinsame Lesen so ist, das hat sich Corinne Orlowski beim Besuch eines Buchclubs in Potsdam angeschaut.
Im Heidehaus in Potsdam-Babelsberg, einem Nachbarschaftstreff, kommt eine Gruppe Lesebegeisterter zusammen. Seit anderthalb Jahren lesen sie gemeinsam ein Buch pro Monat in ihrem Buchclub, den Nora Samouri gegründet hat.
Ich hatte tatsächlich Lust, einfach teilzunehmen an dem Buchclub. Ich habe aber keinen hier jetzt direkt gefunden. Und dann dachten wir so, na gut, dann machen wir es halt selber. Und wir wollten tatsächlich Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht auch sonst nicht kennenlernen würden. Und das war eigentlich von Anfang an auch der Fall.
Mittlerweile sind sie 25 Personen. Von DDR-Autorin Brigitte Reimann über Bürgerrechtsikone James Baldwin bis hin zu Science-Fiction von Becky Chambers haben sie schon alles gelesen. Für diesen Monat haben sie sich das Sachbuch Alles über Liebe der feministischen Kulturkritikerin Bell Hooks ausgesucht. Und das Interesse an der Diskussion ist heute groß. 11 Personen trudeln ein und setzen sich um den großen Tisch, auf dem schon Chips und Erdnüsse bereitstehen. Nora hat Tee gekocht.
Was war denn so euer erster Eindruck nach dem Lesen oder während des Lesens?
Es ist ein sehr intellektuelles Buch, was vielleicht auch nicht jeder versteht. Also ich hatte es teilweise wirklich schwer.
Ich habe es gar nicht so empfunden, als dass es ein Ratgeber sei, sondern eher so mit zum Nachdenken anregen. Und das hat sie auf alle Fälle gemacht. Also auch wegen der Familie, weil sie meint, Familie ist nicht die Quelle der Liebe. Und so habe ich das nämlich erlebt in meinem Leben. Das war schon interessant für mich.
Die Ideen sind für uns nicht neu. Vor 25 Jahren waren sie es, denke ich, schon noch für viele Menschen. Aber warum es jetzt vor 4 Jahren diesen riesengroßen Hype um dieses Buch gibt, das konnte ich auch noch nicht so ganz verstehen.
Ich lebe vielleicht hinter Mond, aber für mich waren einige Sachen schon neu, muss ich gestehen.
Also, der Text hat die Gruppe voller Fragen zurückgelassen und sie sind froh, sich darüber austauschen zu können. Dabei sprechen sie viel über Persönliches.
Wir haben irgendwie so den Anspruch, dass alle das sagen können, was sie wollen. Und es ist jetzt irgendwie nicht, dass es irgendwie literaturwissenschaftlich besonders hoch wäre, sondern es geht einfach darum, dass wir über Bücher sprechen. Und das entsteht eigentlich meistens eine voll schöne Diskussion.
Derzeit scheinen viele Menschen das Bedürfnis danach zu haben. Buchclubs liegen voll im Trend. Dank prominenter Unterstützung, wie von Schauspielerin Reese Witherspoon, die ein ganzes Businessmodell um ihren Buchclub aufgebaut hat und Bücher anschließend verfilmt. Sängerin Dua Lipa mit unvorstellbaren 87 Millionen Followern auf Instagram stellt für ihre monatlichen Buchclub-Bücher passende Playlisten zusammen. Und Talkshow-Königin Oprah Winfrey veranstaltet ganze Tourneen mit AutorInnen.
Amy, this is Oprah, calling you about the tell.
Oh my God.
Yes, I am.
You see me in my closet.
Selbst Topmodels und Modehäuser schmücken sich seit kurzem mit dem intellektuellen Glanz, den ein Buchclub mit sich bringen kann. Chanel und Dior wollen so ihr Image aufwerten.
Welcome to the Dior Book Tote Club. We are here at the Galerie Vivienne.
I'm gonna try to find some of my favorite books, so follow me.
Hochkultur und Haute Couture, das geht sehr wohl zusammen. Nur hat sich das gängige Modell Lesen, sich treffen, über Bücher reden vermehrt ins Internet verlagert, auch in Deutschland. Mona Lang, Programmleiterin für internationale Literatur im Verlag Kiepenheuer & Witsch, ist in ihrer Freizeit Buchinfluencerin. Mit fast 24.000 Followern, 90% davon sind Frauen, vor allem junge Mütter.
Ich merke, dass Leute es nicht so richtig schaffen, Lesen in ihr Leben zu integrieren, weil so viel anderes irgendwie los ist, aber den total großen Wunsch haben. Ich habe immer das Gefühl, da denen kann ich so ein bisschen helfen tatsächlich, weil das ist so eine Generation, die gehen auch nicht super gerne in den Buchhandel und sagen, empfehlen Sie mir bitte mal was.
Deswegen springen nun auch immer mehr deutsche Verlage auf den Buchclubzug auf und nutzen ihn als Marketingtrick.
Also ich komme ja gerade von der Londoner Buchmesse und habe viel über Bücher gesprochen, vor allem mit Kollegen aus UK und US. Und für die ist das wirklich ein Kernkriterium mittlerweile. Also früher hat man so gesagt, das ist so gehobene Unterhaltung und heute sagen die Agenten, das ist ein Bookclub-Buch.
In Deutschland sind Buchclubs zwar noch nicht so eine Massenbewegung wie in den USA, aber wenn Mona Lang für ihren Club ein Buch aussucht, lesen durchschnittlich 800 Leute mit. Das macht noch keine Auflage, aber immerhin ein Win-Win-Geschäft für Verlage und Lesebegeisterte, die sich in Gemeinschaft über Bücher austauschen wollen. So wie in Potsdam.
Ich habe die letzten 10 Jahre, seit meine Kinder da sind, eigentlich gar keine Zeit gehabt für mich und zum Lesen. Und, ich wollte vor allen Dingen auch einfach so aus meiner Bubble raus und andere Leute kennen.
Es ist eine Motivation, auch wieder Bücher in die Hand zu nehmen und auch darüber zu reden. Das ist totale Inspiration und man ist auch unter Leuten halt und das ist eben auch schön.
Also wie viele Bücher ich jetzt hier schon kennengelernt habe, von denen ich begeistert war. Ja. Also da habe ich nachts von geträumt, weil ich die so großartig fand. Und die hätte ich so aber niemals im Leben selber angefasst.
Über Bücher sind dafür da, dass man darüber redet, nicht bloß darüber liest.
Gemeinsam lesen. Corinne Orlowski über den Buchclub-Boom.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Durch die norwegischen Wälder sind wir heute schon gestromert zusammen mit Lars Elling. Und jetzt geht es nochmal in die Berge Norwegens. Dort ist Dag Olav Hessen, einem besonderen Tier auf der Spur, dem Vielfraß. Günther Wessel hat sein Buch gelesen. Es heißt Die Spur des Vielfraßes, die Suche nach Tieren, Sinn und Erinnerungen in einer schwindenden Natur. Der Autor Dag Olav Hessen, der ist ja Biologe und Professor an der Uni in Oslo. Aber ist das ein wissenschaftliches Buch? Schien mir jetzt eher nicht so.
Nein, es ist schon eher ein persönliches Buch, obwohl wir natürlich viel über den Vielfraß erfahren, der ja auch ein ziemlich bizarres Tier ist, weil der heißt in allen Sprachen, heißt der Vielfraß, also fast allen Sprachen. Alles hebt immer darauf ab, dass das Tier wohl unglaublich viel essen kann oder fressen kann. Bloß im Norwegischen heißt es Järv und das ist abgeleitet von Björnsjärv, was mehr oder weniger Sohn des Bären bedeutet. Und verweist eher darauf, dass der eigentlich aussieht wie ein kleiner Bär, also von der ganzen Körperfigur her. Er ist aber in Wirklichkeit der größte Marder, das erfahren wir aus dem Buch. Also er kann bis zu einem Meter lang werden und ist ein Raubtier ohne viel natürliche Feinde, eine große Fressmaschine und wahnsinnig stark und kann sogar kleine Rentiere und kleinere Elche erlegen. Also es ist wirklich eine Maschine. Und Dag Olav Hessen hat als Kind bei einer Wanderung mit seinem Vater mal die Spuren eines Vielfraßes gesehen und war ganz aufgeregt. Und er folgt jetzt in diesem neuen Buch, fast 50 Jahre später, macht er sich auf, wieder dessen Fährten zu suchen und sucht aber gleichzeitig was anderes, nämlich das Gefühl, was er als Jugendlicher und als Kind hatte, wenn er unterwegs war in der Natur, dieses Gefühl wiederzufinden. Das ist ihm trotz oder wegen seines Berufes, professionelle Deformierung, ist ihm das etwas verloren gegangen und er macht sich auf, auch dieses Gefühl wieder zu suchen und zu finden. Und wir folgen ihm dabei.
Dabei ist ja gerade in Norwegen die Naturverbundenheit ganz besonders stark. Das gibt es ja auch diesen Begriff des Friluftsliv, dass man sogar an der Uni studieren kann. Draußen leben mit der Natur. Spürt man das auch besonders in diesem Buch?
Das kann ich mir gut vorstellen, auch dass der so etwas unterrichtet oder so. Dass man merkt schon, mit welcher Liebe der unterwegs ist. Er zieht halt los in die Einsamkeit und beschreibt sehr präzise, lebendig und seinen Weg auf Skiern, mal auf Skiern, mal mit Schneeschuhen, mal in Wanderstiefeln durch diese Natur und wie diese Natur sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Also wie langsam im Frühling der Schnee schmilzt, wie die ersten Blüten kommen, wie die Flechten erblühen und kleinste Pflanzen da auf den Felsen, das ist ja ein sehr felsiges Bergland, aufkommen, wie dann irgendwann Beeren anfangen reif zu werden oder auch die Moore im Gegenlicht glänzen. Also es ist alles sehr, sehr häufig sehr poetisch beschrieben. Und Er vermittelt da schon sehr viel Freiluftliebe, um es mal so zu sagen.
Und wie ist das aufgebaut? Also hat es irgendeine spezielle Struktur, das Buch?
Na, es folgt den Spuren des Vielfraßes durch die Jahreszeiten, sagen wir es mal so. Also das Einzige, was strukturierend ist, sind die Jahreszeiten, in denen er loszieht. Aber er will sehen, er folgt ihm durch das Jahr. Und es gibt immer so eine Mischung aus Naturerlebnis, Rückschau auf sein eigenes Leben, frühere Wanderung, Wissensvermittlung, immer mal wieder so en passant erfahren wir halt was über die unterschiedlichen Tiere. Es ist so ein bisschen Memoir, also Rückschau auf das eigene. Es ist auch Kritik unserer Lebensweise, weil er natürlich bemerkt, wie diese Natur sich in den Jahrzehnten verändert hat. Und abends liegt er im Schlafsack und liest angeblich Thoreaus Walden oder Bücher von Fridtjof Nansen, also setzt sich mit den großen Schriftstellern das Nature Writing, sage ich mal, auseinander.
Das klingt toll. Also ich habe jetzt richtig Lust gekriegt, das zu lesen. Ist er denn damit quasi auch aufgestiegen in diese Liga der Autoren, die Sie gerade genannt haben?
Ich weiß gar nicht, ob er aufsteigen musste. Das ist das erste Buch von ihm, was auf Deutsch übersetzt worden ist. Also er befindet sich auf jeden Fall in dieser Liga drin. Also das kann man nicht anders sagen. Also es ist ein unheimlich reflektiertes Buch auch über sein Leben und sein Erleben. Er schreibt halt über diese verschwindende Wildnis, er schreibt über die Einsamkeit, er ist aber auch mal klug genug, das Ganze zu relativieren und einen Zusammenhang zu setzen. Also er sagt, dass alle, die über Einsamkeit geschrieben haben, sind in die Einsamkeit losgegangen, nur um da hinterher von zu erzählen, und zwar in der Großstadt. Also diese Mischung, also das ist nicht Einsamkeit als Selbstzweck, sondern es ist auch Vermittlung davon. Und ich finde, das Buch hat ganz viel von seinem Selbstporträt, von einem Mann, der die Natur sehr liebt, der sie weder fürchtet noch romantisch verklärt, also ein sehr klares Verhältnis dazu hat und der diese Liebe und diese Zuneigung, das Wissen auch, wie ich finde, ganz toll vermitteln kann.
Also kann man super mitnehmen auf die nächste Naturwanderung in die Einsamkeit.
Unbedingt zu empfehlen, ja.
Günter Wessel über Dag Olav Hessens Buch Die Spur des Vielfraßes, die Suche nach Tieren, Sinn und Erinnerungen in einer schwindenden Natur. Aus dem Norwegischen übersetzt haben dieses Buch Günter Frauenlob und Frank Zuber. Es ist im Zürcher Kommode Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Johanna Pfefferle. Ich sitze gerade in der Sonne in Augsburg in der Nähe vom wunderschönen Hofgarten. Und ich lese aktuell in meiner Freizeit Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dussel. Bei der Hauptfigur handelt es sich um einen sehr gestressten Anwalt, der auf Empfehlung von seiner Ehefrau zu einem Achtsamkeitscoach geht und da erfährt, wie er weniger Stress im Leben bekommen kann durch Achtsamkeit. Und das etabliert er dann tatsächlich in seinem Leben. Und leider aufgrund der Achtsamkeit achtet er dann ein bisschen mehr auf sich selber und begeht aus Versehen ein paar Morde, die eigentlich so nicht geplant waren. Und mir gefällt das Buch unglaublich gut, weil ich den Humor sehr toll finde. Ich muss regelmäßig grinsen, wenn ich das Buch lese.
In Augsburg liest Johanna Pfefferle Das Kind in mir will achtsam morden. Aus der Achtsam-Morden-Reihe ist das der zweite Band von Carsten Dusse. Und erschienen ist das Ganze im Heine Verlag als Taschenbuch für 13 Euro. Morgen geht's los in Leipzig. Im Gewandhaus wird die Buchmesse von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit eröffnet. Und ab Donnerstag gehen dann die Hallentüren auf. Comicfans in Originalkostüm, Schülergruppen und die Verlagsszene treffen sich auf der Messe und bei den unzähligen Lesungen in ganz Leipzig mit echten Autoren sozusagen zum Anfassen. Das betone ich deshalb, weil es ja inzwischen auch Texte gibt, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben werden, und deshalb hat die Messe, weil der ganze Verlagsbetrieb dadurch auch in Aufruhr oder im Umbruch ist, auch erstmals ein eigenes Forum zum Thema Mensch und KI eingerichtet, bei dem es um die Ambivalenz der digitalen Technologie gehen soll. Bei mir ist jetzt ein Verleger, der sich ganz unerschrocken an die KI herangewagt hat, Fabian Leonhard vom Trabanten Verlag. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie verlegen Romane, Sachbücher und Lyrik, und wir haben schon vor fast anderthalb Jahren mal miteinander darüber gesprochen. Da waren Sie noch recht begeistert von der Aussicht, die KI bot, dass man da doch Geld einsparen könne. Was man dann, war Ihre Idee damals, auf die Autoren umlegen könnte. Ich bin gespannt, ob das funktioniert hat, denn die Kosten für Bücher, die sind ja durch die Papierpreise und die Energiekosten ja nochmal ganz schön gestiegen. Wie hat sich das ausgewirkt bei Ihnen?
Also insgesamt hat sich bei uns alles ziemlich gut entwickelt. Wir konnten wachsen, konnten neue Leute einstellen. Und ich würde schon sagen, auch durch den Einsatz von KI. Weil wir einfach also an vielen Stellen wirklich Zeit sparen. Das fängt an bei der Einschätzung, welche Manuskripte wollen wir prüfen. Also KI trifft einfach eine Vorauswahl und selektiert vor, was mir als Verleger wirklich hilft. Und KI hilft einfach bei den ganzen redaktionellen Prozessen, die textgebunden sind. Also Schreiben von Pressetexten, Social Media Posts, Klappentexten. Da sind wir einfach deutlich schneller durch KI. Das würde ich schon sagen.
Wo gibt es denn da Grenzen? Also ich habe zum Beispiel Bedenken, wie das mit Lektoraten funktioniert mit KI. Denn da geht es ja darüber hinaus, dass man jetzt nur Korrekturen an einem Text vornimmt. Da ist ja der Austausch mit dem Lektor wichtig, dass man auch mal Ideen von dem kriegt. Oder wenn man eine Krise hat, getröstet wird. Das kann ja eine KI gar nicht.
Wir haben da viel rumexperimentiert und am Ende muss ich auch sagen, dass wir im Lektorat auch alles so machen wie vorher. Wir arbeiten da wenig mit KI. Was wir auch probiert haben, ist natürlich ganze Texte mit KI zu schreiben und sind da aber komplett von weg gekommen. Das ist, die Qualität reicht nicht aus. Wir wollen das auch nicht, haben wir als Verlag entschieden. Wir lieben unsere Autorinnen, wir wollen die unterstützen, wir wollen keine KI-Texte veröffentlichen. Was wir aber machen und auch in Zukunft machen werden, ist, dass KI aus Backlist-Titeln einzelne Texte nimmt und daraus neue Texte produziert. Zum Beispiel aus verschiedenen Sachbüchern, Workbooks oder Schulmaterialien, also Werke aus bestehenden Werken zusammensetzen und formulieren und was Neues daraus machen. Das funktioniert gut.
Und wo funktioniert es nicht? Also wo haben Sie das Gefühl, die KI macht Ihnen im Prinzip mehr Arbeit als ohne?
Ja, wo es wirklich nicht funktioniert, ist wirklich längere Texte schreiben. Das war meine Idee, gerade so im Sachbuchbereich. Funktioniert nicht, weil die Fehler doch zu groß sind, zu vielfältig. Und es funktioniert auch nicht, wenn es wirklich kreativ werden muss. Also auch im Marketing funktioniert es immer nur bedingt, weil wir da doch rübergucken müssen und einfach auch die besseren Ideen haben. Aber, und das ist wirklich das Schöne, wir haben halt mehr Zeit, weil sie uns im Alltag bei der ganzen Textproduktion Zeit einfach gibt. Und das ist wirklich so, dass wir den Autoren mittlerweile etwas höheren Honorare zahlen können und dass wir Zeit haben für Projekte, die mir halt immer wichtig waren als Verlehrer, so Non-Profit-Projekte, wie jetzt zum Beispiel gerade Lyrik gegen Rechts, was wir gerade gestartet haben, indem man auf Instagram Gedichte einsenden kann und wie die halt posten. Daraus wird wieder ein Gedichtband entstehen. Da hatten wir kurzzeitig kaum Zeit für solche Projekte. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit für sowas.
Und wie sieht es in den anderen Bereichen, so E-Books oder bei Ihnen kann man sich ja auch Sachen anhören. Sie haben ja auch so eine Audiothek. Ist da eigentlich KI auch gut zu brauchen?
Also das wäre meine große Hoffnung. Da arbeiten wir gerade dran, dass wir ab nächstem Jahr wirklich Hörbücher, vor allem im Sachbuchbereich, mit KI produzieren können. Das funktioniert dann so, dass die Autorinnen den Text selbst einsprechen und die KI dann sozusagen in der gleichen Stimme weiterredet. Das ist noch nicht perfekt, aber ich wage mich mal zu behaupten, dass das in einem halben Jahr oder einem Jahr so gut funktioniert, dass man wirklich einen Unterschied nicht mehr merkt. Und dann ist es eine schöne Sache für uns, weil wir einfach für fast alle Titel dann auch Hörbücher anbieten können. Und momentan können wir das halt nur für ausgewählte Titel, die halt gut laufen, die größer sind.
Mir tut das immer so ein bisschen weh, wenn ich das höre, weil ich finde, damit sind ja auch ganz tolle Berufe verbunden mit diesem ganzen Arbeiten in Verlagen, in diesem ganzen Kulturbereich, Übersetzer, Lektoren, Sprecher jetzt. Ist das nicht auch irgendwas, wo Sie ein bisschen eine Verantwortung haben, dass man da nicht eben dafür noch mitsorgt, dass diese Berufe alle so verschwinden?
Also Sie haben natürlich völlig recht, ich liebe diese Berufe auch. Aber damit wir als kleiner Verlag sozusagen für alle Titel Hörbücher produzieren könnten, da bräuchten wir wirklich Förderungen. Das würde einfach nicht gehen. Aber es führt halt dazu, dass wir in Zukunft für alle Titel Hörbücher produzieren können. Und das ist ja erstmal was Großartiges, was Gutes.
Aber ganz so begeistert wie bei unserem letzten Gespräch klingen Sie nicht mehr.
Nee, ne, Sie sehen es auch an meinem Gesicht. Es ist halt so eine Mischung. Es gibt Dinge, die funktionieren sehr gut. So, die man im Alltag so einbauen kann und andere Dinge nicht. Und wir haben aber, wie gesagt, auch festgestellt, dass wir auch gar nicht alles wollen. Wir wollen vieles selber machen. Wir wollen keine Texte von KI schreiben lassen, die wir drucken. Wir wollen halt unseren Arbeitsalltag einfach erleichtern, beschleunigen. Und das funktioniert auch gut. Das ist auch im Moment das, was wir möchten und nicht mehr.
Also ist es auch gut, wenn auf solchen Foren wie jetzt bei der Buchmesse tatsächlich auch sich intensiv darüber auseinandergesetzt wird, wie sinnvoll KI ist und wo vor allem. Also das scheint ja noch ein längerer Prozess zu sein.
Auf jeden Fall. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist halt auch die Weiterentwicklung von Verlag generell. Dass man zum Beispiel KI-Stimmen generiert, die sozusagen das Wissen der Autorinnen haben, die das Buch gelesen haben und dass Leserinnen dann, nachdem sie das Buch gelesen haben, noch mit den Autorinnen sich sozusagen unterhalten können. Das ist gerade so im Sachbuchbereich. Wir machen auch viele Bücher Richtung Psychologie halt sehr spannend, weil das einfach so eine Fortführung des gedruckten Buches ist. Da wird einiges entstehen, auch mit virtueller Realität.
Also ich bin gespannt, wann wir dann das nächste Mal weitersprechen. Fabian Leonhard, Verleger vom Trabantenverlag. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie und Ihren Verlag.
Danke.